Das Geschäft florierte. Der Rubel rollte. Vielleicht für seine Umstände sollte ich besser sagen, der Schekel überschlug sich. Das Geschäft ging wirklich gut und er war in der besten Stadt für sein Geschäft. Das war eine berühmte Stadt. Die Stadt nannte sich die Palmenstadt. Saftiges, tropisches Grün, warm. Durchs ganze Jahr hindurch warm. Es war eine beliebte Residenz für die Oberschicht des Landes. Priester hatten dort ihre Wohnungen, die Leviten. Sogar der König selbst hat dort eine fantastische Palastanlage gebaut. Die war so groß, dass man selbst sich heute noch wundert darüber. 3 Hektar Anlage. Mit allem, was sich das architektonische Herz nur wünschen konnte. Swimmingpool, Reitanlage, eine Laufbahn. Vielleicht haben die damals schon Hochsprung gemacht. Für den Mann war das goldene Zeitalter. Die einige 10.000 Einwohner, die Stadt besaß, für die war das einfach herrlich. Aber an diesem Tag hat sich unser Mann nicht um seine Finanzen und um sein Geschäft gekümmert. An diesem Tag hat er nur an eines gedacht. Vielleicht sollte ich sagen, an einen. Heute beschäftigte er sich mit dem Wanderprediger. Der Wanderprediger, von dem er gehört hatte, dass vor wenigen Tagen er buchstäblich einen Menschen zum Leben erweckt hat. Nur wenige Kilometer von dort, wo er lebte. Der Wanderprediger, von dem er gehört hat, am Morgen in der Jerichoer Postzeitung, dass er heute vielleicht durch die Stadt kommen würde. Ob es möglich wäre, ihn zu treffen. Heute wollte er nur eines. Zachäus wollte Jesus sehen. Und so kommt es, dass an diesem geschichtsträchtigen Tag, in dieser geschichtsträchtigen Stadt, ein Ereignis stattfindet, das in die Erlösungsgeschichte des Universums eingeht. Damals schon, gut 1000 Jahre bevor dieser Mann Jesus sehen wollte, hat der erste Jesus, als er die Stadt Jericho betrat, einen Menschen und sein Haus retten können. Ein Juwel in der Stadt Jericho. Bei der ersten Eroberung dieser Stadt. An einem Ort, an dem man es nicht vermutet hätte. In einem Hurenhaus. Rahab und ihr Haus wurde gerettet durch den ersten Jesus. Und jetzt an diesem Tag steht auf dem göttlichen Terminkalender eine zweite Perle, die an dieser Stadt finden wird. An einem Ort wird er sie retten, an dem es nie jemand vermutet hätte. Im Hause des Oberzöllners wird Zachäus und sein Haus gerettet, wenn der zweite Josua sich auf den Weg macht, um in dieser Stadt einen Menschen zu erobern. Denn Jesus ist ganz sicherlich mit seinem hebräisch-aramäischen Namen Jehoshua, zu Deutsch Josua, gerufen worden. Zu Griechisch Jesus. Schauen wir uns diese Geschichte mit frischen Augen an. Im Lukas-Evangelium in Kapitel 19 ist sie zu finden. Und ich möchte dort einsteigen gleich im Vers 1 und wir folgen dem aufmerksamen Erzählen von Dr. Lukas, der mit Fingerspitzengefühl diese Geschichte in sein Evangelium hineinwebt an dieser Stelle. Und er hat wahrlich sie hineingewoben, denn es gibt zahlreiche Verbindungen zu dem, was er vorher geschrieben hat. Doch wir werden sehen. Lukas Evangelium Kapitel 19, dort Vers 1. Wie wird uns die Hauptperson Zachäus hier vorgestellt? Ich lese. Er, das ist Jesus, er ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da halten wir schon ein bisschen inne, wenn so in der Bibel dieses Wörtchen siehe vorkommt, dann ist das ein Aufmerksamkeitserreger, der sagt, hallo, Achtung hier, schau, was jetzt gleich kommt. Also schauen wir. Da war ein Mann mit Namen genannt Zachäus. Das ist eine kleine umständliche Formulierung hier. Mit Namen genannt Zachäus. Und Doppelname wird vorher gegeben, um dann auf den Namen Zachäus aufmerksam zu machen. Lukas hat so seine Art. Wenn er Geschichten erzählt und da werden Namen genannt, dann haben diese Namen eine Bedeutung. Ich denke da an die Geschichte von Simon in Kapitel 7. Simon heißt zu Deutsch hören, er hört. Und Jesus sagt zu Simon in seinem Haus, Simon, höre mir zu, was ich dir zu sagen habe. Und dann erzählt er ihm von Vergebung und Schulden, die erlassen werden. Und warum jemand dankbar ist, wenn er Vergebung erfährt. Simon, der du heißt, er hört, höre. Oder dann die Geschichte von Lazarus in Kapitel 16. Ein Gleichnis Jesu, in dem ausnahmsweise eine Person mit Namen benannt wird. Das einzige Gleichnis Jesu, wo irgendjemand, der da drin vorkommt, einen Namen hat. Manchmal wundern sich die Leute, ist das wirklich ein Gleichnis? Ja, es ist Dr. Lukas, der das erzählt. Lazarus heißt, er hilft oder ihm wird geholfen. Dieser Lazarus ist jemand, dem überhaupt nicht geholfen wird in diesem Leben. Der liegt da vor der Tür des Reichen und bekommt nichts ab von ihm, gar nichts. Als ob der Reiche ein steinernes Herz hätte. Und trotzdem wird Lazarus geholfen. Jesus wählt seinen Namen bestimmt. Lukas berichtet die Namen mit Absicht. Da ist einer, der heißt übrigens Zachäus. Was heißt das? Zachäus heißt zu Deutsch der Reine, der Gerechte. Was? Wirklich? Zachäus, der Reine, der Gerechte? Da heißt es doch von ihm, der war ein Oberer der Zöllner und er war reich. Ha! Zöllner und reich, das ist doch eine... mit jüdischen Ausdrücken von damals vielleicht eine wirklich abstruse Kombination für einen Gerechten, oder? Was sind Zöllner? Helft mir mal, was sind Zöllner für Leute? In den Evangelien. Also ich war in einer Gemeinde, da gab es 2, 3 Zöllner. Also damals gab es noch Zoll in Österreich und diese Gemeindeglieder waren Zöllner. Das waren liebe Leute, ganz liebe Leute. Die haben sich mit Finanzen ausgekannt, das hat man gemerkt im Gemeindeausschuss. Und es war nicht immer leicht. Aber liebe Leute, ja, heute, damals, oh, Zöllner. Zöllner war gleichzusetzen mit? Was, laut? Betrüger, Sünder. Habe ich hier Halsabschneider gehört? Da aus den hinteren Reihen der Jugendlichen. Danke, ja, Halsabschneider. Ja, so ist das Bild, das Matthäus prägt von Zöllnern. Matthäus, der selber ein Zöllner war, kann natürlich über seine eigene Gilde auch richtig herziehen. Da ist er selber hergekommen. In Lukas, in seinem Evangelium, schneiden die Zöllner aber recht gut ab. Zöllner dort sind eigentlich Leute, die Jesus nachfolgen. Die Zöllner sind die Ersten, die kommen, um sich von Johannes dem Täufer taufen zu lassen. Kapitel 3, Vers 12. Da wird der Zöllner Levi berufen. Kapitel 5, 27. Und Jesus geht gleich hin und ist bei der Levi-Party zu Hause mit vielen Zöllnern. Die Zöllner geben Gott recht. Ganz anders wie die Pharisäer. Jesus wird als Freund von Zöllnern beschrieben, Kapitel 7, Vers 34. Und ja, genau bei meiner Bibel auf der anderen Seite, wenn ich das, brauche gar nicht umblättern, wenn ich das anschaue, erzählt Jesus die Geschichte von einem Pharisäer und einem Zöllner. Und ihr sagt mir, wer in dieser Geschichte gut vom Tempel weggeht. Der Zöllner. Also wenn hier steht, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war der Oberste der Zöllner, dann ist das eine gute Nachricht. Er ist gerecht, sein Name, er ist rein und er ist sogar noch von den Zöllnern einer der Oberen, der Oberste, nur den obersten Rechnungshöfen schuldig in Jerusalem. Gute Nachricht, der Mann wird mit Jesus bekannt werden und dann geht's dahin. Tja, wenn da nicht noch der Zusatz wäre und er war reich. Reich ist eine ganz andere Geschichte im Lukas-Evangelium. Reiche, die haben es schwer. Scheint vielleicht nicht nur damals gewesen zu sein. Reich, man denkt da an den reichen Narren. Die Geschichte, die Jesus in Lukas 12 erzählt. Oder wie vorher schon berichtet, der reiche Mann und der arme Lazarus. Also im Leben dann mit Gott war der reiche Mann überhaupt nicht mehr reich. Oder die Warnung Jesu, man kann nicht Gott dienen und dem Mammon zugleich. Lukas 16, Vers 13. Und dann, wieder auf der anderen Seite vom Zachäus, da kommt ein anderer Oberer zu Jesus in Lukas 18, Vers 18. Selbes Wort übrigens wie der Obere der Zöllner. Und der fragt, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Und Jesus sagt ihm, naja, du kennst ja die Gebote, ja? Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, all diese Gebote da. Und da sagt er doch glatt, das mache ich von Jugend auf. Und dann heißt es Vers 22, als Jesus das hörte, sprach er zu ihm, weißt du, eines fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast. Gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm, folge mir. Das ist der Moment des Reichen. Das ist überhaupt der Moment der Reichen. Lässt man los, um Jesus zu folgen. Dieser Mann traf eine Entscheidung, die nicht nur ihn, sondern auch Jesus sehr traurig stimmte. Worauf Jesus sagte, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher in das Reich Gottes komme. Das habe ich hier ja schon mal erwähnt. Kamel und Nadelöhr, ihr kennt das noch, ja? Das ist wirklich ein Nadelöhr. Das ist nicht eine kleine Tür irgendwo neben einer großen Tür, ja? Das ist mittelalterlich, diese Idee. Das ist echt ein Nadelöhr. Ein Kamel geht nicht durch ein Nadelöhr. Wie soll das funktionieren? Und deswegen sind die Jünger so entsetzt und sagen da in Vers 26, ja, wer kann denn dann noch selig werden, wenn nicht einmal nicht der Reiche durchkommt, die von Gott so gesegnet sind? Und Jesus sagt, tja, das ist jetzt Vers 27, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Und so treffen wir an diesem Morgen in Zachäus beides an. Zwei Geschichten, die er mit sich trägt. Zwei Geschichten, die Lukas schon vorbereitet hat, bevor er zu seiner Zachäus-Geschichte hier kommt. Die Geschichte der Zöllner und die Geschichte der Reichen. Die Zöllner, die Gott folgen, und die Reichen, die Jesus nicht folgen, die schlecht wegkommen. Die Frage, die der aufmerksame Leser sich nun stellt, die wir uns stellen, ist, was wird passieren, wenn Zachäus Jesus begegnet? Wer wird gewinnen in ihm? Das Herz, das sich zu Jesus hinzugezogen fühlt? Oder das Herz, das an den Finanzen, am Geld hängt, an anderen Dingen? Wie wird diese Geschichte ausgehen? Etwas spricht für Zachäus. Lukas schiebt das gleich nach. In Vers 3 in Kapitel 19 wird uns sein Inneres ein wenig gezeigt. Zachäus begehrte, Jesus zu sehen. Auch das ist nicht ganz ohne. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 9, Vers 9, wird geschildert, dass da jemand anders Jesus sehen wollte. Genau dieselben Wörter. Ein gewisser Herodes wollte Jesus sehen. Als dieser Herodes nämlich Johannes dem Täufer den Gar ausmachen ließ, weil er dummerweise nicht anders konnte, weil er ein so blödes Versprechen abgegeben hat, hört er von einem Wanderprediger, der da großartige Dinge tut. Und er fragt sich, ist das der auferstandene Johannes der Täufer? Und dann begehrt er, Jesus zu sehen. Lukas drückt es mit denselben Worten aus wie bei Zachäus. Herodes bekommt seine Chance, Jesus zu sehen. Wir lesen das in Kapitel 23, Vers 8. Kapitel 23, Vers 8. Da wird Jesus zu diesem Herodes gebracht. Und da wird es noch einmal erwähnt. Lukas 23, Vers 8. Als aber Herodes Jesus sah, freute er sich sehr. Ist doch schön. Jemand sieht Jesus und er freut sich. Ist das nicht gut? Und dann lesen wir weiter, denn er hätte ihn längst gerne gesehen. Er wollte ihn immer schon sehen und da ist er nun und er sieht ihn und er freut sich. Herrlich. Aber dann steht noch etwas, denn er hatte von ihm gehört und hoffte, er würde ein Zeichen von ihm sehen. Das ist das Problem des Herodes. Der Herodes ist neugierig. Der Herodes will Jesus sehen. Aber der Herodes will Jesus als seinen persönlichen Magier sehen. Jesus, mach mal eine Zauberstunde hier bei mir. Kommt alles hinweg. Öffentlichkeit ist draußen. Privatvorstellung. Zeig mir, was du kannst. Und Jesus redet kein Wort mit ihm. Ich stelle mir die Frage, warum ich Jesus sehen will. Wollt ihr Jesus sehen? Ich hoffe, das ist das Schönste überhaupt. Jesus sehen. Ich will Jesus sehen. Ich möchte ihn sehen, wie er kommt. Ich möchte ihn sehen auf seinem Thron, möchte ihn sehen am Baum des Lebens. Ich will ihn sehen. Ihr doch auch. Und man muss sich selbst die Frage stellen, warum hat man diese Sehnsucht, ihn zu sehen? Ist es, weil wir einen persönlichen Zauberer brauchen, der uns hilft? Der uns dann, wenn wir irgendwas brauchen, schnell, schnipp, schnipp, das macht, was wir wollen? Oder ist es, um ihn zu sehen, um herauszufinden, so wie es bei Zachäus steht? Er wollte Jesus sehen, um zu sehen, wer er ist. Ist uns Jesus als Person wichtig und entscheidend? Gehen wir nochmal zurück jetzt zu Lukas Kapitel 19. Zachäus begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre. Das Problem ist, er kann es nicht, weil er eine kleine Person ist. Und weil er eine kleine Person ist, wird er aufgehalten. Wie so viele schon vor ihm, der Zöllner kam nicht richtig ran. In Kapitel 18 ist es die Witwe, die vom Richter lange nicht gehört wird. In Kapitel 18, Vers 15 sind es die Kinder und die Eltern, die von den Jüngern weggeschickt werden. Jesus hat jetzt keine Zeit, geht weg, das ist nicht so wichtig. Oder kurz vor Jericho ist es der Blinde, der da laut um Jesu Hilfe ruft, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und die Leute sagen, jetzt komm mal, beruhig dich wieder, ja, lass ihn durch. Es ist irgendwie schlimm, dass es immer die sind, die um Jesus herum sind, die andere davon abhalten, zu Jesus zu kommen. Was ist hier eigentlich los? Müssten das nicht die sein, die sagen, hey, ich gehe mit Jesus, ich habe Gemeinschaft mit ihm, komm du auch mit. Wo ist diese Einladung geblieben? Und Zachäus malte sich seine Chancen aus, Jesus zu sehen, und er dachte sich, das ist gleich null. Keine Chance bei dieser Menge, die um Jesus herum ist. Also steige ich auf einen Baum. Er kennt ja seine Stadt wie seine Hosentasche. Er läuft voraus, er weiß, an diesem Fleck muss Jesus vorbeikommen, wenn er kommt, da sieht er diesen Maulbeerbaum und zack ist er oben. Zachäus, der Zöllner, in seinem Anzug klettert er da hinauf, um die Übersicht zu bewahren. Wann habt ihr zuletzt einen Erwachsenen auf einen Baum klettern sehen? Also ich meine jetzt nicht unseren Pfadfinderchef in Österreich, der macht das beruflich, ja, sondern richtig so, ich meine, nachher könnt ihr draußen probieren. Das ist sicher lustig, ne? Da würden die Kinder lachen. Ich bin mir sicher, wenn irgendjemand in Jericho das gesehen hat, der hat auch gelacht. Was ist denn mit dem Zachäus los? Was ist das, eine lustige Person? Ist er durchgedreht? Er klettert da hoch und wartet. Und jetzt kommt's, die Begegnung. Vers 5. Als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilends herunter, denn ich muss heute in dein Haus einkehren. Das ist der Höhepunkt der Reise Jesu nach Jerusalem. Ab Kapitel 19, Vers 28 beginnt der Countdown für Jesus. Ab dann sind es noch 6 Tage bis zum Kreuz. Das Letzte, was vor dieser Passionswoche passiert, ist Jesu Termin mit Zachäus. Ich sage das bewusst, das ist wie ein Termin. Er macht da nichts anderes in Jericho. Er geht dahin, er geht schnurstracks an die Stelle, wo der Zachäus auf den Baum geklettert ist, schaut hinauf und sagt, Zachäus, komm herunter, schnell. Heute muss ich in dein Haus gehen. Morgen ist es zu spät, ne? Da bin ich schon mit Jerusalem beschäftigt. Jetzt, auf geht's. In meinem Kalender bist du drin. Das ist der Ruf Jesu. Ich bin überzeugt, er erreicht nicht nur Zachäus, er erreicht jeden von uns oder hat uns schon erreicht. Aber vielleicht ist der Moment gerade heute gekommen, dass er uns jetzt, heute früh, erreicht. Schauen wir uns den Ruf ein wenig anatomisch genauer an. Jesus sagt Zachäus. Ich finde das spannend. Ich weiß nicht, hat er vorher sich umgedreht und gefragt, sag mal, wer ist denn das da oben? Oh, das ist der Oberzöllner, Zachäus. Ah, Zachäus! Irgendwie in meiner Vorstellung ist es so, er kommt dahin, schaut hinauf und sagt, Zachäus! Ich glaube, dass Jesus den Namen kannte. Ich glaube, dass er wusste, wer das ist. Ich glaube, dass Jesus vorbereitet war auf diese Begegnung. Er kommt dahin, er sieht ihn nicht. Es steht nicht, dass Zachäus ihn zuerst sieht, obwohl er das will, sondern Jesus schaut hinauf und sieht ihn und nennt ihn bei Namen. Er kennt diesen Menschen. Das ist ganz gewaltig. Stell dir vor, eine wildfremde Person nennt einfach deinen Namen. kommt daher und sagt, Markus. Und vielleicht noch eine berühmte Person. Oder jemand aus dem Fernsehen. Bei der Tagesschau, bei Zeit im Bild, plötzlich schaut die dir direkt in die Augen und sagt deinen Namen. Michael. Und du fährst zusammen. Hey, Moment, hat er gerade zu mir geredet? Zachäus. Steig eilends herunter. Das Wörtchen da, das brauche ich, das könnte ich in Griechisch nennen, ihr würdet das verstehen. Spoito, spude dich. Gib ein bisschen Speed dahinter. Es eilt. Wenn Lukas dieses Wörtchen verwendet, dann geht es nicht nur um Geschwindigkeit. Die Hirten eilten, um den Retter zu sehen. In Apostelgeschichte, zweiter Band der Lukas-Erzählung, erscheint Christus dem Paulus und gebietet ihm, eilends Jerusalem zu verlassen. Paulus eilt unter Leitung des Heiligen Geistes, um nach Jerusalem wieder zu kommen. Das Eilen hat etwas mit dem göttlichen Plan zu tun. Spute dich, diesen göttlichen Plan durchzuführen und einzuhalten. Es gilt und es gibt keine Verzögerung. Wenn Gott sich mit dir trifft, kannst du nicht sagen, langsam, warte mal, sondern Gott möchte, dass du keine halben Sachen machst. Gott möchte, dass du aufs Ganze gehst. Wenn Gott sich mit dir trifft, geh aufs Ganze. Auch das Wörtchen heute, die Entscheidung wird jetzt gefordert. Das ist das typische göttliche Heute. Bei Gott gibt es kein Morgen. Weißt du was? Morgen folge mir nach. Das lesen wir nirgendwo. Heute. Heute, wenn du seine Stimme hörst, verschließ die Herzenstür nicht. Das Heute erscheint im Lukas-Evangelium 20 Mal. Im ganzen Neuen Testament gerade 41 Mal. Das heißt, die Hälfte aller Vorkommen sind im Lukas-Evangelium. Und an vielen dieser Stellen ist das Heute immer die Zeit der Errettung. Heute, heute, wenn Gott sich mit dir trifft, geh aufs Ganze, mach keine halben Sachen. Und dann sagt er noch, ich muss. Ein kleines griechisches Wörtchen, de. Wenn man das im Lukas-Evangelium verfolgt, bekommt man auch wieder so eine Ahnung, was Jesus ja sagt. Lukas 2, 49. Der kleine Jesus sagt, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Lukas 4, Vers 43, Jesus sagt, ich muss auch zu den anderen Städten gehen, um die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigen, denn dazu bin ich gesandt worden. Lukas 13, 33, ich muss heute und morgen und am folgenden Tage gehen. Ich muss die Botschaft verkündigen, sagt Jesus. Lukas 22, 37, ich sagte euch doch, dass dieses, was geschrieben steht, geschehen muss. Unter die Gesetzlosen muss er gerechnet werden. Oder dann in Lukas 24, wenn er diesen Emmaus-Jüngern erzählt auf dem Wege, was alles geschehen musste, was in der Bibel gesagt worden ist über ihn, über den Tod des Messias. Muss. Ich muss heute in dein Haus einkehren. Was Jesus hier sagt ist, du stehst tatsächlich in meinem göttlichen Plan an diesem Tag eingetragen hier drin. Du stehst hier drin, Zachäus. Ich muss. Nicht so, dass Jesus nicht will und er muss, weil es geht nicht anders. Das ist nicht dieses Muss. Das Muss bedeutet, Gott hat einen Plan. Und diesen Plan verfolgt Gott. Und wenn es ihn das Leben kosten würde, diesen Plan verfolgt er bis zum Tod. Zachäus, heute ist der Tag. Hast du das schon gehört? Hast du diesen Ruf schon vernommen? Heute bist du in meinem göttlichen Terminkalender eingetragen. Heute muss ich in dein Haus kommen. Wie antwortet Zachäus? Jetzt geht's drum. Wird er aufs Ganze gehen? Das ist eine Bilderbuchantwort. So schön, dass es solche Antworten gibt. So ermutigend, so erfreulich. Er steigt Speedo herunter und nimmt ihn auf mit Freuden. Und er bringt ihn in sein Haus. Keinen Moment lang zögert er. Das ist, was sein Herz wollte. Wahre Gastfreundschaft. Er freut sich, er jubelt. Er nennt ihn darauf Herr. Und ich meine, es ist nicht nur das förmliche, schöne Herr, wenn er dann in Vers 8 zu ihm sagt, siehe Herr, sondern er ist wirklich der Herr für ihn geworden. Genauso wie auch der Blinde vor Jericho Jesus schon als Kyrios den Herrn bezeichnet hat. Siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus wird der Herr und er gibt den Armen, der Reiche gibt den Armen, ohne Aufforderung von Jesus. Übrigens spannend, im Griechischen sind diese Verben da in einem sogenannten Präsensindikativ geschrieben. Das heißt, man kann das so interpretieren, als ob Zachäus das bereits tut. Ich fand es spannend, dass in dem Buch Sieg der Liebe oder Das Leben Jesu die Autorin genau das so beschreibt, dass Zachäus bereits dabei war, seinen Besitz weiterzugeben. Die Leute das aber irgendwie sehr seltsam gefunden haben und nicht so richtig ernst genommen. Er hat es gerne gemacht. Sein Herz war auf der Seite Jesu. Und dann gibt er, und er gibt großzügig. Er gibt nicht ein Fünftel mehr, wie es das Buch Levitikus verlangt. Er gibt nicht, wie der Rabbiner sagen, ein Viertel mehr. Nein, er gibt 400%. Jesus hat ihm das nicht ins Ohr geflüstert. Das ist der Unterschied zu dem reichen Jüngling. Da musste Jesus sogar sagen, gib alles. Weil Jesus wusste, dass sein Herz an etwas anderem als an ihm hing. Bei Zachäus brauchte er das nicht sagen. Eine Bilderbuchantwort. Er macht keine halben Sachen. Und was sagt Jesus darauf hin? Er sagt in Vers 9, heute, wieder dieses Wort, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Erlösung ist gekommen, denn der Menschensohn ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Der verlorene Zachäus ist gefunden worden. Ist das nicht Grund zum Jubeln, zur Freude? Jesus steht zu uns. Er bestätigt, dass das, was Zachäus tut, bestens in Ordnung für einen Jünger ist. Er ist in seinem Haus eingekehrt. Übrigens, mir scheint jetzt nicht so, dass Zachäus damit gerechnet hätte. Also einfach einmal, um das ein bisschen allegorisch weiterzuentwickeln. Der Zachäus ist nicht erst nach Hause gelaufen vom Baum. Er hat gesagt, Jesus, in einer halben Stunde kommst du dann in mein Haus, okay? Ich muss erst mal alles sauber machen. Von Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer, Eingangsbereich, die Türen, die Schuhe. Wow. Ich weiß nicht, ich stelle mir das so ganz so vor. Jesus, komm gleich mit. Wir gehen zusammen heim. Das war egal. Was wichtig war, ist, Jesus ist mit mir mitgegangen und ich darf ihn in mein Haus nehmen. Ist das nicht herrlich? Jesus erlebt eine unbeschreibliche Freude. Ein paar Tage vor seinem größten Leid. Als vorletzte Person wird Zachäus in diesem Evangelium gerettet vor dem Tod Jesu. Kurz vor dem Tod Jesu, fast noch unglaublicher, wird noch eine Person gerettet. Das ist die vorletzte Bekehrung hier bei Zachäus. Die letzte, direkt vor der Passionswoche. Und ich frage mich, was wird Jesus gedacht haben, wenn er diese paar Kilometer weitergeht und dann den nächsten Tag in Jerusalem verbringt? Wird er an Zachäus gedacht haben? Wird er, wenn er im Tempel sieht, dass da die Geschäfte gemacht werden und er sie ausräumt, ein bisschen an Zachäus gedacht haben, der diese Geschäfte alle gelassen hat für ihn? Oder dann im Garten Gethsemane, wenn er auf dem Stein niederkniet, wenn er dort ringt, so stark ringt, dass er Blut schwitzt. Wenn es um die Erlösung geht, wird ihm Zachäus, weil er sich bekehrt hat ein paar Tage vorher, in Gedanken sein, dass Jesus weiß, für Zachäus mache ich das. Versteht ihr, das gibt Jesus Mut, das gibt ihm Freude, das gibt Jesus auch Energie, wenn dieser Zachäus ihn aufgenommen hat. Jesus weiß, wenn er ans Kreuz geht und wenn es nichts bringen würde, was es nicht tut, für diesen Zachäus bringt es etwas. Ich habe ihm gesagt, Erlösung ist in sein Haus gekommen. Stehe ich zu meinem Wort? Und Jesus entscheidet sich. Und ich möchte mir das so vorstellen in Gedanken, dass er wegen Zachäus auch sich entschieden hat, zu sagen, ich halte durch. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, Gott. Die Autorin Ellen White sagt in einem ihrer Artikel in Science of the Times, das Beispiel des Zachäus war für Christus ein höchst wohltuendes Zeichen und Unterpfand, während er auf seinem Weg fortschritt. Wenn Jesus dann am Abend in dieser letzten Woche nach Bethanien zurückkehrt, dort wo er sich zurückzieht, um Kraft zu finden, dann ist Bethanien auf dem Weg von Jerusalem nach Jericho. Und ich bin mir sicher, an dem Abend wird ihm berichtet von diesen weihnachtlichen Ereignissen in Jericho, wo Leute an die Tür klopfen, die Tür geht auf und da steht jemand mit einem Geschenk. Oder mit einer Tüte voll Geld von Zachäus. Übrigens, er ist ein Jünger Jesu. Und Jesus freut das. Zachäus gibt die Antwort auf die Frage der Jünger. Wer kann dann selig werden? Und Jesus denkt sich, wartet doch mal einen Tag und ihr werdet es sehen. Wenn du dich jetzt fragst, ob Gott dir gerade in diesem Moment etwas sagen will, dann will ich dir versichern, dass dies bestimmt auf dem göttlichen Terminkalender steht. Gib um Zachäus willen dieselbe Antwort. Und Zachäus und Jesus werden sich freuen. Amen.